Habt ihr gewusst, dass es Reiseunternehmen gibt, die Touristenreisen anbieten an Katastrophenorte? Also ein Top dieser Orte ist zum Beispiel der Platz, auf dem das World Trade Center mal stand. Da fahren also Leute hin, um an diesem Ort der Katastrophe mal gewesen sein zu können. Oder auch einer dieser Top-Orte ist Tschernobyl. Mal durch diese verseuchte Stadt laufen. Man könnte das vielleicht auch so meinen, jedes Jahr im Frühjahr, wenn der Rhein über die Ufer steigt, kommen tausende Touristen nach Köln, stellen sich auf die Rheinbrücken und warten, wie das steigende Hochwasser die Altstadt überflutet. Es muss bescheuert sein für jemanden, der dort wohnt, wenn er dort die Gaffer auf den Brücken sieht und merkt, wie sein Haus langsam sich mit Wasser füllt. Ähnlich mag es gewesen sein, es ist viele Jahre her, als die Leute aus der Stadt herausströmten, weil dort drei Kreuze aufgestellt worden waren. Drei Leute waren zum Tod verurteilt worden. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man zu so einem Platz geht und zuguckt, wie Leute, entschuldigt, wenn ich das so sage, krepieren, elendiglich. Aber es war so. Sie sind dorthin gegangen und haben zugeguckt, wie dort einer stirbt. Oder drei. Einer von ihnen war Jesus. Und ich möchte mit euch den Text lesen, den der Lukas in seinem Buch geschrieben hat, der am Ende dieses Ereignisses steht. Lukas 23, Vers 49. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Ich möchte euch heute einladen, dass wir auch zu diesem Ort gehen. Nicht als Katastrophentouristen, auch nicht wörtlich, sondern innerlich, einfach in der Begegnung mit diesem Jesus Christus. Er hatte sich von seinen Jüngern verabschiedet, indem sie gemeinsam ein Fest gefeiert haben, das über Jahrhunderte hinweg jedes Jahr am Anfang des Jahres gefeiert wurde, und das war das Passafest. Sie hatten da einen Raum miteinander, wo sie zu 13 sich ein Lamm teilten. Sie saßen beieinander und es begann ein Gespräch, was eigentlich jedes Mal stattfand, so wie ein Ritual. Ich könnte mal jetzt jemanden Freiwilliges gebrauchen oder eine Freiwillige. Finden wir da jemanden? Auf die Schnelle. Ich habe die Fragen schon vorbereitet. Wer kommt? Kommt Guillermo. So. Stellst dich mal hinter das Mikro. Oh, ich habe dich zu klein eingeschätzt. So, also, wir sitzen jetzt am Abend an diesem Passa-Tisch. Das heißt, eigentlich lagen die ja alle auf Polstern. Und jetzt entstand ein Gespräch zwischen denen, die dort saßen. Erste Frage.
Was bedeutet Passa?
Passa heißt vorübergehen, auslassen. Es erinnert daran, dass Gott das Strafgericht an den Häusern der Israeliten in Ägypten vorbeigehen ließ und sie am Leben blieben, die Erstgeborenen.
Und was bedeutet das Brot?
Brot bedeutet, es war ja ungesäuertes Brot, also ohne Sauerteig gebacken. Das bedeutet, dass die Leute gar keine Zeit mehr hatten, richtig Brot mit Sauerteig zu backen, sondern sie wurden regelrecht aus dem Land hinausgejagt. Und deshalb konnten sie bloß Brot ohne Sauerteig machen.
Und was bedeuten dann die bitteren Kräuter?
Oh ja, die bitteren Kräuter, die wurden immer beim Passafest mitgegessen, wurden eingetaucht in Salzwasser und dann aß man sie. Und sie sollten erinnern an die schlimme Zeit, die die Väter in Ägypten durchgemacht haben. 7 Tage die Woche vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unter Sklavenarbeit seufzen. Bittere Zeit.
Und was bedeutet das Lamm?
Das Lamm. Das Lamm wurde geschlachtet. Und mit dem Blut des Lammes wurden die Türpfosten eingestrichen. Und überall dort, wo das Blut an den Pfosten war, kam der Gerichtsengel, ging er vorbei. Und das Lamm wurde als Stärkung gegessen für die Reise, die sie jetzt vor sich hatten, wenn sie aus Ägypten hinausgehen mussten. Danke für das Gespräch.
Bitte.
War doch nicht schwer, oder? So etwa mag das jedes Mal zum Passa gewesen sein, dass miteinander gesprochen wurde. Dann wurde das Lamm gebracht und Jesus nahm das Brot, das mit dem Lamm zusammen gegessen wurde. Er zerriss es. Das Brot damals war so, dass man es zerrissen hat, auch heute noch dort, bei uns nicht. Wir brechen es. Er zerriss es. Teilte es an seine Jünger aus und sprach ein Gebet: Gelobt seist du, Höchster, der du uns gnädig bist. Und dann sagt er etwas dazu, was seine Jünger verunsicherte, was sie im Rahmen dieses Festes noch nie gehört hatten. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zur Erinnerung an mich. Es war Unsicherheit bei ihnen. Was bedeutet das? Jesus zerrissen? Getötet? Immerhin hatte er sowas schon gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr still in dieser Runde gewesen ist. Und dann wurde der Wein eingefüllt in einen Becher. Und Jesus dankte für den Wein. Gelobt seist du, Höchster, unser Gott, unser Herrscher, für den Weinstock, für das Land, das du uns gegeben hast. Erbarme dich über unser Volk, über unsere Stadt, über uns. Und er reichte den Becher herum und sagte etwas, was auch nicht zu diesem Fest gehörte. Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Mein Blut des neuen Bundes. Das war diese Abschiedszeremonie, die die Jünger sehr nachdenklich gemacht hat. Und nun waren sie draußen auf dem Ölberg an einer Stelle, die Jesus gerne aufgesucht hat, um ruhig sein zu können, um einsam mit Gott im Gespräch sein zu können. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Jünger, als sie dort hinausgegangen sind, sehr nachdenklich gewesen sind. Was bedeutet das? Er hat ja schon davon gesprochen, dass er sterben wird. Und nun das, Brot und Wein, mein Blut, mein Leib. Einer von ihnen sagte sich, er will es ja gar nicht anders. Und er verschwand in der Dunkelheit. Die anderen saßen unsicher, auf dem Boden und Jesus bat sie, könnt ihr mit mir beten? Und dann steht geschrieben, ein Steinwurf weit. Ich weiß nicht, wie weit man einen Stein werfen kann, aber ich denke mal so 30 Meter bestimmt. Da steht geschrieben, dass er sich auf den Boden warf und mit Gott redete. Und da steht dann geschrieben, eigentlich sehr bekannte Worte, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Kelch wird im Alten Testament, dieser Zorneskelch, immer als ein oder häufig als ein Gerichtskelch angesehen. Gericht Gottes. Gericht über diejenigen, die gesetzlos leben und sich gegen Gott entschieden haben. Für die ist dieser Zorneskelch. Zorneskelche wurden in der Geschichte immer mal gereicht, mit Gift gemischt für Leute, die man nicht leiden konnte oder die Opposition darstellten. In der ehemaligen DDR-Zeit hat man das auch mit Leuten gemacht, dass man sie in einen Raum hineingesetzt hat, in dem ein Vorhang war und hinter dem Vorhang stand dann so ein Röntgengerät, mit dem intensive Strahlen auf diese Leute geschickt wurden. Das wussten die nicht. Und an Leukämie erkranken, das passiert ja nun mal. Schlimmer, langsamer Tod. Und hier bei Jesus auch. Der Zorneskelch war für ihn schon eingerührt. Und er suchte die Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Man hat das Gespür oder das Gefühl, dass er von diesem Platz, wo er betete, zu den Jüngern lief, merkte, sie schliefen. Könnt ihr nicht einen Moment lang mit mir beten, mit mir wachen? Und dann redet er wieder mit Gott und kommt wieder zu seinen Jüngern und die schlafen immer noch oder schon wieder. Und trotzdem merken wir eins, dass dieser Jesus merkte, er ist nicht alleine. Manches Mal stellt man sich die Frage, wieso hat Jesus eine so große Angst gehabt? Ja, er hat Angst gehabt. Er war Mensch. Aber es wurden doch viele Menschen hingerichtet, getötet. Was war das Besondere an seinem Tod? Wisst ihr, manches Mal wird uns nicht so richtig bewusst, dass Jesus ja nicht nur hingerichtet wurde, sondern ich bin davon überzeugt, dass er in diesem Garten von Gott sämtliche Schuld aufgebürdet bekam. Auch meine und deine. Auch das vielleicht, was heute Morgen passiert ist. Habt ihr euch mal gefragt, wieso Jesus im Gericht, als er verhört wurde, kein Wort gesagt hat, sich nie rechtfertigte? Wir sagen immer, er war ohne Schuld. Eigentlich stimmt's nicht. Denn er war schuldig. Er trug deine und meine Schuld. Und alles, was man ihm vorwarf, und noch viel mehr, traf zu. Er war schuldig. Er musste also diesen Zorneskelch trinken, der eingerührt worden war. Aber zum Glück ist die Geschichte an dieser Stelle nicht zu Ende. Er ist zwar gestorben, aber er ist auferstanden. Wenn er bloß gestorben wäre, ihr Lieben, dann brauchten wir hier nicht miteinander, ich sag mal, rumzusitzen. Denn dann hätte sein Tod überhaupt keine Bedeutung für uns und heute. aber weil er auferstanden ist. Weil der Tod ihn nicht halten konnte, wurde aus dem Todeskelch ein Lebenskelch, den er uns anbietet, den er uns reicht. Und dieser Lebenskelch kann in unserem Leben bewirken, dass ich Gott dankbar bin dafür, dass er den Zorneskelch bis zum letzten Tropfen ausgetrunken hat. Ich muss es nicht tun, aber er hat es für mich getan. Und wenn wir nachher miteinander das Abendmahl haben und wir miteinander Brot und Wein nehmen, dann kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er sagt, ich möchte Gott dankbar sein, dass er diesen Kelch getrunken hat, dass ich nicht derjenige sein muss, der alles bis zum Schluss austrinken und ausbaden muss. Ich möchte Gott dafür loben, dass er derjenige ist, der auch durch seine Schmerzen, durch das, was er auf sich genommen hat, den Tod, das Leid, dass er damit auch mir ein Gegenmittel gegeben hat. Ungefähr vor einem Jahr verstarb meine Mutter. Und als ich dann ein paar Tage später mit meinem Vater telefonierte, es war schon das neue Jahr, und wir darüber miteinander redeten, erzählte er mir, weißt du, also ich kann das nicht ganz so sagen, wie er es so gesagt hat, ich sag's mal in feinerem Deutsch, ich habe tagelang geweint. Und dann habe ich mich gefragt, wieso weinst du eigentlich? Du glaubst doch an die Auferstehung und du glaubst daran, dass du deine Frau wiedersehen wirst. Natürlich ist das Trauer. Und dann sagt er, hat er mit Gott drüber geredet und hat gesagt, lieber Gott, du weißt doch, dass ich so eine Hoffnung habe. Ich möchte dich bitten, dass du mir einfach diese Trauer aus meinem Herzen herausnimmst, dass ich wieder in aller Ruhe leben kann und freudig in den Tag hineingehen kann. Und seine persönliche Erfahrung, ich will damit nicht sagen, dass das jeder so machen soll, aber seine persönliche Erfahrung war in diesem Augenblick so, als würde ein Zentnerstein von ihm fallen. Und all das, was ihn so geplagt hatte, was ihn so traurig gemacht hatte, das war wie weggeblasen. Er war tief beeindruckt davon, was Gott an dieser Stelle für ihn getan hatte. Und auch wenn das nicht immer so geschieht, so wissen wir, dass Schmerz, das Leid, das Tod nicht etwas ist, was uns ewig verfolgt, sondern dass spätestens in der neuen Welt, die Gott im Augenblick für uns vorbereitet, dass davon nichts mehr sein wird. Denn wir lesen in den letzten Seiten der Bibel, dass es kein Tod, kein Leid, kein Geschrei mehr geben wird. Das ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Und damit sind wir beim Neustart. Neustart sagt man ja eigentlich, wenn der Computer abgestürzt ist und man den wieder hochfährt oder wenn man ein neues Programm installiert hat, dann muss man meistens ausschalten. Ach, man braucht ja eigentlich bloß noch mit der Maus auf einen bestimmten Knopf zu drücken, weil der schon fragt, runterfahren, neu starten. Neustart. Neustart ist möglich. Neustart auch deshalb, weil wenn wir darüber nachdenken, über diesen Zorneskelch, müssen wir feststellen, dass dieser Jesus Christus ja Mensch geworden ist, weil er es wollte. Dass er gestorben ist, weil das sein Plan war. Und dass er auferstanden ist, weil das das Ziel war für unsere Errettung. Aber wir können es drehen oder wenden, wie wir wollen. Menschen waren für seinen Tod verantwortlich. Er wurde verraten. Er wurde verurteilt in einem Prozess, in dem man heute sagt, das ist eigentlich nicht zulässig gewesen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Menschen dafür verantwortlich sind. Und Jesus sagt, es wird der Tag kommen, dann werden sie auf den schauen, in den sie hineingestochen haben. Von daher stellt sich mir natürlich die Frage, wie viele bittere Kelche reiche ich denn in meinem Leben? Bittere Kelche in Form von Neid, von Missgunst, von Streit, Rechthaberei oder was auch immer. Und auch an dieser Stelle kann ich diesen Gott bitten, Neustart ist möglich, dass ich sage, lieber Gott, hilf du mir, dass ich solche bitteren Kelche nicht verteile. Ich möchte mit dir einen Bund schließen, dass ich einer bin, der einen Kelch der Liebe, der Versöhnung, der guten Nachricht über das, was du geschaffen hast, über das, was du für uns vorbereitet hast, dass ich solche Lebenskelche weiter verbreite. All das ist möglich. Neustart ist möglich. Heute auch an dieser Stelle. Ob Dinge sind, die mich gefangen halten, von denen ich mich nicht lösen kann. Neustart ist möglich. Und einfach der Wunsch, Gott, ich möchte heute diesen Bund, den ich vor kurzer oder vor langer Zeit mit dir geschlossen habe, den will ich wieder neu machen und festmachen. Dazu helfe uns Gott. Bevor wir miteinander das Abendmahl, das Brot und den Wein austeilen, war ja nicht so hell wie bei uns hier, obwohl es auch schon ein bisschen abgedunkelt ist. Wenn da so ein kleines Öllämpchen flackert, oder vielleicht zwei oder drei, dann kann man vielleicht gerade so die Gesichter wahrnehmen. Plötzlich stand einer auf und nach wenigen Augenblicken merkten sie, dass es Jesus war. Und er band sich ein Handtuch um und nahm eine Schüssel und ging von einem zum anderen, von Matthäus, zum Petrus, zum Nathanael und wie sie alle hießen, und wusch ihnen die Füße. Und als er zum Petrus kam, ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn Jesus jetzt käme, von dem wir wissen, er ist der Sohn Gottes und würde deine Füße waschen. Selbst wenn wir sie gewaschen haben, wären sie bestimmt noch viel zu schmutzig. Und wenn sie sauber sind, so riechen sie doch. Peinlich. Auch für den Petrus. Du wirst mir niemals die Füße waschen. Und da muss der erstaunte Petrus hören, wie Jesus ihm sagt, wenn ich deine Füße nicht wasche, dann gehören wir beide nicht zusammen. Oh. Ja, Herr, wenn das so ist, kannst du mir dann nicht auch noch die Hände und den Kopf waschen? Und da sagt Jesus zu dem erstaunten Petrus, Petrus, wer gewaschen ist, der ist rein. Dem müssen nur noch die Füße gewaschen werden. Und das sagte Jesus, weil er wusste, dass wir auch nachdem wir getauft sind, sündigen. Und es uns immer wieder bewusst gemacht werden muss, es gibt nur einen, der Schuld abwaschen kann. Und als er ihnen die Füße gewaschen hatte, sagte er zu ihnen, ich habe euch die Füße gewaschen und nun macht das untereinander genauso. Denn der Herr ist nicht größer als der Knecht und der Apostel nicht höher als der, der ihn gesandt hat. Und nach dem Beispiel und der Einladung Jesu möchten wir jetzt aneinander genauso tun. Aber wir werden das in zwei Gruppen machen. Und wie immer gucke ich da auf die Mitte und jetzt sitzt der Karim genau an der Stelle. Ich würde euch einladen, alle, die hinter Maria und Karim sitzen, dass sie in dem ersten Teil der Fußwaschung sein werden und alle, die vorne sitzen, sie werden beim zweiten Teil sein. Während der Zeit der Fußwaschung werden wir hier miteinander singen, wir werden Gott loben, wir werden ihn anbeten, wir werden Bilder sehen, Texte hören und ihr bekommt dann auch gesagt, wann ihr dann nach unten gehen könnt.